Pantoffeln, Mumien, alte Bücher, das sind vielleicht die ersten Stichworte, die den St. Gallerinnen und den St. Galler in den Sinn kommen, wenn man es auf der Straße trifft. Und ja, vielleicht wissen noch die ein oder andere, ja, die ist wichtig, die Stiftsbibliothek, aber dann nachher ist es dann wahrscheinlich bei vielen schon mal schnell fertig. Warum das ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, das wissen die wenigsten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt als Vorwurf denkt, sondern das ist ja oft so, dass man das Eigene oft am wenigsten kennt. Und da möchten wir heute Abend ein bisschen verändern. Wir möchten aufmerksam machen oder sensibilisieren für das, was wir hier haben, etwas Einzigartiges. Und ja, ich selber mache auch Führungen in der Stiftsbibliothek. Und jedes Mal, wenn ich in dem spätbarocken Wissensbiotop inne bin, dann ja, in dieser sogenannten Seelenapotheke steht ja auch in griechischen Lettern oben im Eingang, dann nachher steht einem immer fast der Atem still und es gibt einen Energiestoß, wo der ganze Körper in dem Barocksaal die Augen lernen tanzen und die Zeit verliert eigentlich völlig Dimensionen. Dann erzähle ich den Touristen und den Einheimischen, was dass man da innen für Bücher findet. Und mein Gast heute Abend, der tut die Informationen ein bisschen vorkomprimieren, dass es ich ein bisschen einfacher habe. Dass ich einfach im Prinzip das kann nachschwätzen, wo nachher in dem Führerinnen steht. Vielleicht auf meine Art ein bisschen begeistern, aber vielmehr nicht, weil Informationen aus erster Hand, das hat Franziska Schnurr. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftsbibliothek. Herzlich willkommen, Franziska. Danke, bist du heute Abend gekommen. Ja, zu Gast also die Person, die bei dem Eisberg von diesen Informationen, die ich nur ein kleines Spitzchen davon kenne, ein paar Meter unter dem Meeresspiegel hineinschauen kann, eben auch schon Schrift aus erster Hand können lesen, aus erster Informationen hat. Franziska, bevor wir die Bücher aufmachen, viele wissen, die Bibliothek die ist UNESCO-Weltkulturerbe seit fast 30 Jahren, nächstes Jahr sind es glaube ich 30 Jahre, wo sie es ist. Sie ist aber das nicht wegen dem Alter von der Bibliothek, nicht von der Grösse. Sie haben schon den Vergleich gehört, wenn man alle Dokumente vom Vatikan rausnimmt, die dann gäbe es eine Länge von 80 Kilometern. In St. Gallen wären es 3 Kilometer, das ist die Halbstadt St. Gallen. Also es ist nicht die Grösse oder das Alter, sondern es ist der Inhalt, der in diesen Büchern steht, was sie so wichtig macht. Kannst du das noch präzisieren?
Ja, es ist der Inhalt und es ist aber auch vor allem die Tatsache, dass in St. Gallen Handschriften aus der gesamten Geschichte des Klosters zu einem sehr großen Teil auch heute noch am Ort sind, wo sich das Kloster befunden hat. Gerade aus der Zeit vor dem Jahr 1000 sind bei uns erstaunlich viele Handschriften erhalten. Normalerweise rechnet man damit, dass aus dem Frühmittelalter vielleicht etwa 5-10% der einstmals vorhandenen Bücher auch heute noch irgendwo in Bibliotheken stehen. Und in St. Gallen sind es etwa 60%. Also es ist ein am Ort gewachsener Bestand, der auch heute noch am selben Ort ist. Und das ist das ganz Besondere an der Stiftsbibliothek.
Gibt es da Gründe dafür, warum das 60% noch vorhanden ist? Ich meine, hat ja Brände gegeben an anderen Orten oder
Informationen? Ja, es hat einfach immer wieder Glücksfälle im Laufe der Geschichte der Bibliothek gegeben und es hat Menschen gegeben, die sich um die Bibliothek gekümmert haben. Das fängt schon im 10. Jahrhundert an mit Viborada. Viborada lebte als Inklusin an der Kirche St. Mangen. Das heißt, sie hatte sich da einmauern lassen in eine kleine Zelle an der Kirche, hatte aber durchaus Kontakt zur Außenwelt durch ein Fenster. Und die hatte eines Tages eine Vision vom Ungarneinfall und warnte den Abt des Klosters St. Gallen, die Ungarn seien auf dem Weg nach St. Gallen und er sollte schleunigst seine Mönche und seine Bücher in Sicherheit bringen. Und glücklicherweise hat der Abt auf diese Frau gehört. Er hat die Mönche in Sicherheit gebracht, er hat die Bücher auf die Reichenau ausgelagert und so haben Mönche und Bücher den Ungarneinfall ziemlich unbeschadet überstanden, anders als die arme Viborada, die in ihrer Zelle bleiben musste, weil sie ein Gelübde abgelegt hatte, sich nie von diesem Fleck mehr fortzubewegen, die dort von den Ungarn vorgefunden und getötet wurde. Sie wird heute als eine der 4 Bistumsheiligen des Bistums St. Gallen verehrt und ist die Patronin der Bibliotheken und Bibliothekare und deswegen mir auch ganz besonders ans Herz gewachsen.
Also wenn du mal eine Tochter hättest, würde ich Viborada heißen.
Das dann vielleicht doch nicht. Sagen wir mal, ich schätze die Person sehr, aber den Namen, der Name ist vielleicht dann doch eher im 10. Jahrhundert als heute anzusiedeln. Und der nächste Glücksfall dann vielleicht war Joachim von Watt oder Vadian, der Stadtreformator, der ein großes Interesse an Büchern hatte und damals, als die Stadt reformiert wurde, seine Hand schützend über die Bibliothek und die Handschriften gehalten hat. Und dann auch ein Glücksfall eigentlich, dass bei der Aufhebung des Klosters rechtzeitig vorher die Handschriften in Sicherheit gebracht wurden, sodass die napoleonischen Truppen nur noch einige Drucke vorfanden, mit denen sie nicht besonders viel anfangen konnten. Die Bücher waren irgendwo bei vertrauenswürdigen St. Galler Stadtbürgern oder auch im nahen Ausland untergebracht. Also konnten die Handschriften dann nach Aufhebung des Klosters nahezu unversehrt zurückkehren.
Also eine Reihe von Glücksfällen und von Zufällen und eben etwas, wo ja das Kloster ist 1805 aufgehoben worden und etwas, wo noch überlebt hat oder wo immer noch weiterführt und auch noch weiter wachsen, wir werden dann vielleicht noch hören, ist Bibliothek.
Genau, und es ist keineswegs ja selbstverständlich, dass bei der Aufhebung eines Klosters die Bücher am Ort bleiben oder an den Ort zurückkommen können. Denn wenn man mal überlegt, alle großen Bibliotheken, beispielsweise Staatsbibliothek München, Bibliothèque Nationale de France in Paris oder andere große Bibliotheken, die haben ihre Größe vor allem deswegen, weil sie aus aufgehobenen Klöstern ringsum alle Bestände an sich gerafft haben. Ich glaube, so kann man es ruhig sagen.
Eben, das, was du gesagt hast, die drei, die man vergleicht, ist die in Paris, ist die in München und die in Wien. Wien bin ich selber letztens gesehen, ein wahnsinniger Raum, wo, glaube der komplette Bestand von St. Gallen in einem Raum in einen Platz hätte. Wow. Also eben viel grösser. Ein Wahnsinnsraum, aber wenn du in einen Raum kommst von St. Gallen, finde ich das auch ganz speziell. Weißt du, für dich für ein Gefühl, wenn du in dem Raum inne bist?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, ob der Raum voll ist oder leer, wie das Licht gerade ist. Er wirkt eigentlich bei jedem Licht zu jeder Tageszeit und Jahreszeit wieder ein bisschen anders. Aber gerade wenn er leer ist, finde ich, das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Also Seelenapotheke kann ich absolut nachvollziehen, nicht nur wegen der Bücher, die da drin stehen, einfach auch wegen der Ausstrahlung des Raumes. Ich glaube, ganz viel liegt da am Holz. Das meiste im Saal besteht ja aus Holz und es hat einfach eine sehr, sehr warme Ausstrahlung.
Jetzt möchte ich aber eben ein bisschen in den Bücher gehen, blättern, zumindest virtuell. Mitgenommen haben wir keins können. Ich meine, ich komme eben so einen Führer rüber, erzähle dann nachher den Leuten auch die ein oder andere Anekdote aus diesen Büchern raus. Bewusst einmal nicht zu viel zahlen und nehmen, weil die kann man sich ja meistens auch nicht merken. Aber du bist eben direkt da. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Bücher hast du schon können lesen? Weißt du das von diesen Alten? Oder?
Oh, nein, also das weiß ich nicht. Ich weiß keine Zahlen, aber Zahlen vergisst man ja sowieso wieder. Ich habe sicherlich in einigen Handschriften schon geblättert. Ich habe auch im Seminargruppen schon einige Handschriften gezeigt, manche schon mehrmals, andere erst einmal. Ich kann nicht behaupten, dass ich diese Handschriften wirklich gelesen hätte. Teilweise habe ich Stücke daraus gelesen und teilweise einfach nur einzelne Seiten angeschaut. Und von den 2100 Handschriften, die wir haben jetzt doch eine Zahl, habe ich sicherlich bisher nur einen kleinen Teil wirklich gesehen.
Aber du hast wirklich schon in einem tausendjährigen Buch Blätter drin.
Ja, schon oft und es ist trotzdem jedes Mal ein ganz besonderes Gefühl, wenn man etwas so Altes in den Händen hat, wenn man es anfassen darf und wenn man drin blättern darf. Mhm. Und auch, wenn man Zeit hat, lesen.
Mit Händchen.
Ja.
Und dann wagt man sich wahrscheinlich fast nicht mehr zu schnaufen, oder?
Kommt drauf an.
Jetzt, du machst es da vielleicht auch zum Teil, weil es gibt ja gerade vom Latein, von den ganz alten Büchern, gibt es Übersetzungen, denke ich, aber teilweise, aber ich denke auch zum Verifizieren oder vielleicht selber interpretieren, weil Übersetzen ist ja eben auch immer eine Interpretation vom Geschriebenen. Gibt es da manchmal auch Überraschungen für dich, dass du zu ganz anderen Schlüssen kommst, wie vielleicht da, wo bereits vor dir schon Fachleute über die Bücher gesagt haben?
Ja, es kommt schon immer mal wieder vor, dass man noch das eine oder andere Detail entdeckt und manche Handschriften sind einfach auch noch nicht so gut erforscht. Also es gibt längst nicht von allen lateinischen Texten in unseren Handschriften Editionen, also Abdrucke, geschweige denn Übersetzungen. Und wie du sagst, Übersetzungen sind immer auch Interpretationen und auch Übersetzungen sind immer mit Fehlern behaftet. Von daher ist es schon gut, wenn man die Möglichkeit hat, nochmal am Original nachzuprüfen.
Und da hast du also auch schon viel gemacht für eine Ausstellung zum Beispiel oder zum eben nochmal nachprüfen oder so?
Ja, es ist immer eine Frage der Zeit. Also wenn die Zeit reicht, dann mache ich das sehr gerne am Original und wenn die Zeit nicht reicht, dann muss ich mich einfach auf das verlassen, was andere Leute schon geforscht haben. Ich kann ja auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden.
Gibt es auch irgendwie Lieblingsbücher für dich? Also vielleicht jetzt gerade bei der aktuellen Ausstellung, die war, zum Thema Gallus, wegen 1400 Jahre Gallus, die jetzt gerade entgangen ist.
Bei Gallus ist sicherlich eine meiner Lieblingshandschriften, weil sie einfach faszinierend in ihrer Unvollkommenheit ist, die älteste Gallus Vita. Die ist nur noch in Fragmenten erhalten. Das sind insgesamt 8 Seiten auf 2 Pergament-Doppelblättern. Und man hat die erst im 19. Jahrhundert in Bucheinbänden im Staatsarchiv Zürich wiedergefunden. Es muss eine riesengroße Entdeckung gewesen sein damals. Ich wäre gern dabei gewesen. Es war sicherlich, da hat es bestimmt gekribbelt, als man das entdeckt hat, weil es die älteste Überlieferung der Gallus-Lebensgeschichte ist. Aber man kann sehen, die Blätter sind mitgenommen, sie haben Leimspuren, teilweise ist die Schrift nicht mehr gut zu lesen, weil sie einfach ja, im Umschlag eines Buchs drin geklebt haben.
Das hat man dann gemacht, um das andere Buch polstern, oder? Der Rückeniband hat man auseinandergeschnitten und eigentlich wiederverwertet.
Genau, man hat das Buch, in dem diese Gallus-Lebensgeschichte enthalten war, eine Sammlung von heiligen Legenden, irgendwann nicht mehr gebraucht. Man hat sie auseinandergeschnitten und hat mit dem Material, mit dem Pergament, das ein sehr kostbares Material ist, andere Bücher verstärkt, die Einbände oder die Buchrücken.
Und gibt es da auch irgendwie eine von den Legenden, wo dir, wir kennen alle die mit dem Bär, mit dem Brot, gibt es da noch andere Legenden, wo du gerade kennst?
Ja, eine Geschichte, die mir auch bei Gallus ganz gut gefällt, ist ein wunderbarer Fischfang, bei dem ihm 2 Otter helfen. Da kommt eine Gesandtschaft aus Lüxey und die möchten gerne Gallus als Nachfolger für ihren verstorbenen Abt gewinnen. Gallus war ja, bevor er nach St. Gallen kam, unter anderem auch in Lüxey mit Columban zusammen, der dieses Kloster überhaupt erst gegründet hat. Und nun ist also Columban weggezogen und sein Nachfolger ist mittlerweile auch gestorben und Gallus soll dieser Nachfolger werden. Er weigert sich. Gallus hatte eigentlich hohe Ehren immer eher abgelehnt und gern ein einfaches Leben führen wollen. Er muss aber natürlich Gastgeber spielen. Er muss also die Mönche aus Lüxey irgendwie gut bewirten. Und er hat nicht besonders viel da. Aber er geht an die Steinach, um Fische zu fangen, und da sind dann 2 Otter und die helfen ihm und treiben ihm einen riesengroßen Fisch ins Netz. Und das finde ich einfach schön, irgendwie die Naturverbundenheit von Gallus, die immer mal wieder aufscheint in den Geschichten.
Jetzt, du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, was dich auch ziemlich faszinierend ist, ein sehr alter Bibliothekskatalog aus den Anfängen der Geschichte vom Kloster St. Gallen. Eben, und da ist auch noch spannend, Bibliotheksmitarbeiter hat es eigentlich von Anfang schon gegeben im Kloster. Ja, hier hilft so ein Buch auch die eigene Arbeit ein bisschen zu begreifbarer machen, oder?
Auf jeden Fall hilft so ein Buch zu verstehen, dass man in einer langen, langen Tradition steht und dass sich vieles eigentlich bis heute kaum geändert hat. Der älteste Bibliothekskatalog ist etwa von 850 bis 880. Damals gab es das Kloster schon seit etwa 150 Jahren, also noch nicht so furchtbar lang. Und dieser Katalog beeindruckt erstmal schon durch die Menge der Bücher, die in ihm aufgeführt sind. 300 Bände mit ungefähr 400 Werken stehen in diesem Katalog, also das Kloster hatte schon eine recht große Bibliothek damals. Und man hat aus der Zeit etwa um 880 Randnotizen von einer Bibliotheksrevision. Damals ist also der Bibliothekar durch die Bibliothek gegangen und hat geschaut, sind alle Bücher am Ort und hat manches am Rand vermerkt. Da steht dann beispielsweise, ich habe davon gehört, dass es dieses Buch gibt, aber ich habe es nicht gesehen. Oder ich habe dieses Buch bei Lütwart gesehen und er sagt, es sei seins. Oder an einer anderen Stelle, dieses Buch wurde König Karl mitgegeben, anlässlich eines Besuchs von Karl. Oder dieses Buch ist vollkommen unbrauchbar. Es ist sehr alt, es ist nicht mehr zu lesen. Das Buch steht nicht am Ort, ich habe es nicht gefunden und so weiter und so fort. Man kriegt ein Fenster, durch das man in den Alltag dieses Bibliothekars hineinschauen kann und man fühlt sich ihm auf einmal sehr nah.
Also kann man im Prinzip wie über die Schulter schauen, einem Berufskollegen.
Ja, genau.
Gibt es auch noch Informationen, wo du gewisse Bücher findest, wo du findest, mal auch jetzt nach 1000 Jahren, die sind immer noch aktuell, die sind noch so nah.
Ja, was mir auch nah ist, sind teilweise die Erzählungen von Eckehard dem IV., dem Chronisten des Klosters St. Gallen im 11. Jahrhundert, der über die Geschichte des Klosters geschrieben hat und der die Menschen im Kloster beschreibt. Und der beschreibt sie auch so lebensnah, dass man merkt, eigentlich so viel hat sich nicht geändert bis heute. Die Menschen haben ihre Probleme, sie haben ihre Konflikte. Man muss nicht denken, dass die Mönche alle Heilige waren. Da gab es auch Neid, Eifersucht, Konflikte im Kloster und manchmal wurden die auch ganz handfest ausgetragen. Da gibt es eine Geschichte, die mir recht gut gefällt. Ein neidischer Mönch namens Sindolf, das war so eine Art Spitzel des Abtes, der hat immer die anderen Mönche belauscht und versucht, sie dann beim Abt zu verpetzen. Und da gab es außer ihm eine Dreiergruppe von Mönchen, die noch ziemlich bekannt sind, auch heute, Notker Balbulus oder Notker der Stammler, der Sequenzen gedichtet hat, also einer der berühmtesten Dichter des Klosters, dann Turtilo, der sogenannte Tropen komponiert hat, das sind Ergänzungen zu Messgesängen, und Radbert, der auch ein Dichter war. Und diese drei, die bildeten so eine Dreier-Clique, das waren die drei Unzertrennlichen, und der Sindolf mochte die gar nicht und hat sie eines Nachts beim Gespräch über Bibelthemen belauscht und hoffte, er würde irgendetwas hören, was er dann dem abpetzen könnte. Aber Turtilo bekam das mit und sagte zuerst mal zu Notker, der so ein bisschen schüchtern war, du geh mal lieber in die Kirche, halt dich hier raus aus dem Konflikt, der gleich kommt. Und zu Radbert sagte er, pass auf, ich werde gleich das Fenster öffnen, du hol mal eine Peitsche und wenn ich das Fenster geöffnet habe, dann ziehe ich den Sindolf an den Haaren und du nimmst die Peitsche und schlägst ihm kräftig einen über den Rücken. Und das Ganze sagt er auf Lateinisch, denn Sindolf konnte kein Latein und von daher konnte der nicht mitkriegen, was sie da gerade besprachen. Gesagt, getan, Radbert ging und holte die Peitsche, Turtilo öffnete das Fenster, zog Sindolf an den Haaren und dann wurde Sindolf ordentlich verprügelt, bis er so doll schrie, dass alle anderen Mönche herbeigelaufen kamen und dachten, was ist denn da los? Und Turtilo tat dann so, als hätte er den Teufel erwischt und behauptete, es sei ein Engel gewesen, der den Sindolf verprügelt hätte. Und ja, man muss sagen, das gehört sich ja überhaupt nicht für einen Mönch, Selbstjustiz zu üben. Aber es macht diese Person irgendwie so menschlich.
Denkst du aber, wenn du so Geschichten lesest, irgendwie, so, dass die das so, auch so detailliert aufgeschrieben haben?
Ja, bei der Geschichte, da frage ich mich natürlich, hat die sich wirklich so zugetragen? Als Eckehard das aufschrieb, waren die Personen, über die er schrieb, schon seit fast 150 Jahren tot. Aha. Also es kann sein, dass er eine ganze Menge dazu gedichtet hat. Aber vielleicht war das eine Geschichte, die sich rumgesprochen hat, die immer wieder weitererzählt wurde, weil sie irgendwie so köstlich war. Und selbst wenn Eckehard alles erdichtet haben sollte, dann hat er doch sicherlich über etwas geschrieben, was in seiner Zeit auch aktuell war. Mhm. Also er wird es nicht vollkommen aus der Luft gegriffen haben, auch wenn es vielleicht nicht ganz die geschichtliche Wahrheit trifft.
Du hast den Turtilo noch erwähnt, vielleicht eine kleine Klammerbemerkung, das ist der Mönch, der das berühmte Evangelium Longum, der Einband gemacht hat mit Elfenbein.
Genau, der war nämlich ein unheimlich vielseitig begabter Mönch. Der konnte schnitzen, Elfenbein schnitzen, er war Goldschmied, er war Dichter, Komponist, Sänger, beherrschte fast jedes nur erdenkliche Instrument und war außerdem stark und schön, also absolut beneidenswert.
Unbedingt hätte man den müssen heiraten. Nein, den hätten wir ja nicht dürfen heiraten, oder? Den.
Nein.
aber so, wenn er kein Mönch gewesen wäre.
Dieser König Karl, von dem gerade eben schon die Rede war, der das eine Buch mitgenommen hat, der hat anlässlich eines Besuchs über Turtilo gesagt, es sei doch eigentlich eine Schande, dass so ein Mensch Mönch sei. Er hat wahrscheinlich auch gedacht, Mensch, der sollte eigentlich heiraten und Kinder kriegen und das alles weitergeben.
Du hast von diesen verschiedenen Büchern geschwätzt. Weißt du auch, ist mir jetzt gerade vorhin in den Sinn gekommen, weißt du, da gibt es irgendwie Bücher. Wir haben vielleicht, wenn wir über Bibliotheken denken, haben wir da manchmal auch die Filme vielleicht, die uns in den Sinn kommen, da irgendwie Da Vinci Code und so. Gibt es auch irgendwie Bücher in der Stiftsbibliothek, in den Katakomben, die irgendwie als verrucht gelten oder irgendwie frevelhaft oder weißt du da irgendwie ein bisschen brisantere Bücher? Gibt es da etwas, weißt du da?
Nein, also soweit ich weiß, gibt es heute keinen Giftschrank mehr. Es gab aber im Barock schon einige Bücher, die unter die Zensur fielen. Aber die Zensur, muss man sagen, war im Kloster St. Gallen verglichen mit anderen Klöstern relativ milde. Aber es wurden durchaus schon Passagen in Büchern geschwärzt, gerade wenn es um sexuelle Inhalte ging. Das war natürlich für die Mönche und erst recht für die Klosterschüler nicht unbedingt gedacht.
Wäre mal spannend, so eine Aufstellung machen, oder? Zensuriertes oder so im Kloster St. Gallen. Ja, wir haben es vorhin angesprochen, wir haben sämtliche Wissensgebiete, wo man eigentlich eine lückenlose Entwicklung durch alle Zeitepochen einmal nachvollziehen kann. Unter anderem auch zum Beispiel das älteste deutsche Buch auf der ganzen Welt überhaupt, wo in St. Gallen ist. Jetzt der ein Wissensgebiet, und da weiss ich, dass es eins ist, was dir besonders lieb ist, das ist die Musik. Warum ist das St. Gallen so besonders? Warum ist St. Gallen so berühmt für Neumann-Handschriften?
Ja, St. Gallen ist berühmt, weil es einige der ältesten Handschriften mit musikalischer Notation, mit den sogenannten Neumen, bei uns gibt, aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts. Bis dahin, oder sagen wir mal bis ins 9. Jahrhundert, hat man den gregorianischen Choral, also die Gesänge, die in der Messe und im Stundengebet der Mönche gesungen wurden, einfach mündlich überliefert. Und irgendwann hat man angefangen, die Melodien auch aufzuschreiben, mit Notenzeichen, die Neumen genannt werden. Und im 9. Jahrhundert gibt es da schon einzelne Ansätze, aber ab dem 10. Jahrhundert haben wir ganze Handschriften, die von vorne bis hinten mit Melodien versehen sind. Und da ist St. Gallen eines der ersten Klöster, in denen es solche Bücher gab oder aus dem es solche Bücher noch heute gibt.
Doch, mit den schon mal Musikwissenschaftler von der ganzen Welt, oder, für das
auf St. Gallen? Ja, und wir hatten ja vor 2 Jahren eine Ausstellung über Musikhandschriften und es waren eine ganze Menge Gruppen von Musikwissenschaftlern da und die kriegen dann wirklich leuchtende Augen, wenn sie diese Werke mal im Original sehen und vor allem so viele davon auf einem Haufen. Die Neumann-Notation ist auch etwas wirklich Faszinierendes. Es ist ganz anders als unsere heutige Notation. In der Zeit hat man noch nicht auf Notenlinien geschrieben, die waren überhaupt noch nicht erfunden. Die wurden erst im 11. Jahrhundert erfunden. Man hat also die Melodien notiert, aber das Ganze funktioniert nur als Gedächtnisstütze. Man kann nicht vom Blatt singen aus solchen Neumann-Handschriften, weil man die genaue Tonhöhe nicht weiß. Man weiß, ob es aufwärts geht oder abwärts, aber man weiß nicht, wie weit 2 Töne auseinander entfernt sind, voneinander entfernt. Dafür enthält die Neumann-Notation aber eine ganze Menge andere Informationen, die man mit unserer heutigen Notation teilweise nur schwierig ausdrücken kann. Feinheiten darüber, wie lang ein Ton ausgehalten werden soll, ob ein bisschen gedehnt werden soll, ob ein bisschen schneller gesungen werden soll. Das Ganze war nicht so rhythmisiert, wie wir heute unsere Musik haben, sondern es war eher frei, fließend und zwar ganz eng an den Text angelegt.
Also noch vielleicht ein bisschen mehr Nuancen auch, wenn du sagst, genau. Jetzt eben mit ein bisschen länger oder
genau.
Vielleicht ein bisschen. Und Neumann, das ist richtig, oder? Kommt vom griechischen Wort der Wink, also darum so die Stütze, oder? Das Zeichen.
Ja, es gibt 2 Ableitungen für das Wort, entweder von Neuma, das heißt eben der Wink, das Zeichen, und das spricht gleich eine Theorie an, wie die Neumann entstanden sind, nämlich aus den Handzeichen des Dirigenten. Die andere Herleitung ist vom Wort Pneuma für Atem oder Hauch, also für das Ausatmen beim Singen. Beides ist denkbar als Ableitung.
Wenn du die Melodien hörst, wenn du die siehst, hörst du denn auch einmal wie beim Lesen? Also irgendwie.
Eben wie gesagt, genau also, wie die Melodie klingt, kann ich beim Lesen nicht erkennen.
Klar, aber
nur wenn ich die Melodie schon kenne, dann kann ich anhand der Neumann, oder wenn ich die Melodie schon recht gut kenne, dann kann ich mich anhand der Neumann erinnern und das Ganze funktioniert wirklich als Gedächtnisstütze. Ich habe es ausprobiert. Und eben wenn ich sie kenne, dann kann ich die Melodie auch vor mir hören, vor meinem inneren Ohr hören, wenn ich auf die Neumann schaue. Und dann kann ich sehen, da muss ich ein bisschen schneller singen. Oder hier muss ich vielleicht einen klingenden Konsonanten, ein M oder ein L, ganz besonders intensiv singen. Dafür gibt es extra Zeichen oder die Grundzeichen werden verändert, um das zum Ausdruck zu bringen. Und das ist einfach, es zeigt, dass der Text in allen seinen Feinheiten durch die Musik ausgedeutet werden soll. Es gibt ein wunderschönes Gedicht in einer unserer liturgischen Handschriften mit Gesängen des Stundengebets. Da ist auf einer Seite ein Bild von Gregor dem Großen. Gregor hat eine Taube auf der Schulter sitzen, die ihm etwas ins Ohr flüstert. Und das ist die Entstehungs-, die Gründungslegende des gregorianischen Chorals, nämlich dass der Heilige Geist, dort in Taubenform dargestellt, Papst Gregor die Melodien des gregorianischen Chorals eingeflüstert haben soll. War natürlich nicht so, ist aber eine schöne Legende. Und auf der gegenüberliegenden Seite steht ein Gedicht, in dem erklärt wird, was es eigentlich mit dem Choral auf sich hat und wie man Choral singen soll. Und da steht dann beispielsweise: Sieh zu, dass du die Wege der Worte richtig durchschreitest und die Worte mit wunderschönen Melodien verbindest, und zwar auf eine solche Weise, dass weder die Sorge um die Worte die Melodien überlagert, noch die Sorge um die Töne die Worte. Beides muss also wirklich in einem Gleichgewicht stehen. Man soll nicht einfach nur schön singen, aber man soll auch nicht nur den Text aussprechen und sagen, ja, ich kann halt nicht singen, kommt nicht drauf an. Beides muss in einem schönen Gleichgewicht stehen.
Wie ist die Leidenschaft für die Neume oder für die Musikhandschriften bei dir eigentlich entstanden?
Ich bin seit ich denken kann, eigentlich musikbegeistert und singe seit vielen, vielen Jahren im Chor, habe Musikwissenschaft studiert und da ist das eigentlich ganz von selbst gekommen. Und dann in der Vorbereitungszeit der Musikausstellung habe ich mich dann intensiv mit Neumann auch beschäftigt.
Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen. Extrem spannend finde ich auch, dass Informationen oder Werthaltungen, die man als richtig gehalten haben, zum Beispiel in einer Zeit, dann zu einer anderen Zeit eben plötzlich überholt sind, nicht mehr gültig sind. Wir haben es vorhin gehört von den Büchern, die man auseinandergeschnitten hat und nachher einen Buchdeckel damit eben gestopft hat und dann nachher wieder gefunden hat. Man hat es aber auch anders recycelt, ein Palimpsest. Ja, kannst du da etwas dazu sagen?
Ja, ein Palimpsest ist ein Pergament, das wieder beschrieben worden ist. Und zwar hat man die Schrift abgekratzt oder teilweise hat man sie auch abgewaschen. Ich habe ja gesagt, Pergament ist kostbar. Pergament ist Tierhaut, es ist die Haut von Kälbern, Schafen oder Ziegen. Und für große Handschriften braucht man schon mehrere Dutzend oder vielleicht manchmal mehrere hundert Tiere sogar. Und es ist klar, dass man nach Möglichkeit versucht zu sparen. Und sparen kann heißen recyceln. Und in diesem Fall eben entstehen dann solche Palimpsest-Handschriften. Und was interessant ist, ist, dass für die heutige Forschung oft gerade die Texte interessant sind, die einmal als untere Texte in diesen Handschriften gestanden haben, nicht das, was dann danach drüber geschrieben wurde. Wir haben beispielsweise eine ganz berühmte Palimpsest-Handschrift, in der ein Traktat zur Maultierheilkunde als untere Schrift steht, oder ein Orakelbuch, in dem man auf verschiedenste Fragen des Lebens Antworten auswürfeln konnte, beispielsweise: Ist mein Freund vertrauenswürdig? Soll ich diese Reise machen? Soll ich heiraten? Und so weiter. Das wurde alles irgendwann abgekratzt. Die Mönche in St. Gallen konnten damit nichts anfangen. Die brauchten vielleicht keine Maultiere zu heilen.
Kein Horoskop.
Und Horoskop brauchten sie erst recht nicht. Und dann haben sie es überschrieben. Womit haben sie es überschrieben? Mit einem lateinisch-lateinischen Wörterbuch. Das war für die Mönche damals wichtig, für die heutige Forschung. Vielleicht für einige Experten, die meisten sagen aber Wörterbuch, oh je. Und von daher, man kann sehen, ja, wie du gesagt hast, die Werte wandeln sich, was einmal wichtig war, wird unwichtig und dann wird es 1000 Jahre später wieder wichtig und wieder interessant.
Ist es für dich eigentlich jetzt ganz pragmatisch, ganz einfach, ist es schwierig für dich, um die Handschriften zu lesen? Also musst du die, wirst du lang dran oder kannst du die flüssig lesen? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die jeweilige Handschrift an. Es gibt Handschriften, die sind so sauber und gut geschrieben, dass ich sie auf dem Kopf lesen kann. Es gibt welche, die kann ich nicht spontan lesen, bei denen muss ich mich wirklich hinsetzen und mich in die Schrift einlesen und muss vielleicht ein Abkürzungswörterbuch heranziehen, das mir sagt, wie die vielen Abkürzungen darin aufzulösen sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Schriften des 9. bis 11. oder 12. Jahrhunderts sehr gut zu lesen sind. Gerade die des 9. Jahrhunderts in karolingischer Minuskel, deswegen, weil es eine sehr klare Schrift ist, die aus Einzelbuchstaben besteht, wo also die Buchstaben keine Verbindung miteinander eingehen und weil über die Vermittlung der Humanisten unsere heutige Druckschrift auch auf diese Buchstaben zurückgeht. Deswegen sind die Buchstaben uns einfach vertraut und man kann sie gut lesen. Aber beispielsweise im 15., 16. Jahrhundert wird es dann für mich auch schwierig. Und es gibt manchmal Handschriften, da muss man sich einfach wirklich, wirklich einlesen. Aber wenn man sich eingelesen hat, kann man das meiste entziffern.
Aber bei denen aus dem 9. Jahrhundert ist ja, dass keine Abstände gemacht haben, oder? Einfach durchgeschrieben haben.
Ja, im 9. Jahrhundert haben sie schon Abstände, aber in der Zeit davor haben sie keine Wortabstände gesetzt. Und das ist natürlich schwierig für uns Nicht-Latein-Muttersprachler zu wissen, wo ein Wort aufhört und wo das nächste anfängt.
Du hast einmal gesagt, du hättest den Klosterplan auch mal in die Hand nehmen können. Der ist ja eigentlich ja, etwas vom ganz Ersten, wo wir haben in St. Gallen.
Ja, und das ist ja eigentlich die einzige Handschrift, die überhaupt nie ausgestellt wird. Das ist ganz klar. Der Klosterplan hat nur, es ist ein großes Stück Pergament aus mehreren kleineren Stücken zusammengenäht und es gibt eben genau eine Seite mit dem Plan des Klosters St. Gallen drauf oder einem Idealplan eines benediktinischen Klosters. Und wenn man das jetzt in einer Ausstellung zeigen wollte, dann müsste man diese Seite permanent dem Licht aussetzen. Und auch wenn wir vor UV-Strahlen schützendes Glas in den Fenstern und in den Vitrinen haben, auf Dauer schadet das Licht dann doch. Und in all unseren anderen Handschriften, die ausgestellt sind, blättern wir regelmäßig, teilweise jede Woche. Das ginge also beim Klosterplan nicht, deswegen wird er nicht ausgestellt. Mhm. Aber er musste einmal herausgenommen werden und ich war dabei, als er umgedreht wurde und ich durfte ihn mit anfassen und glaub's mir oder nicht, ich hätte mir am liebsten danach nicht mehr die Hände gewaschen. Das war also wirklich nochmal etwas ganz Besonderes, noch außergewöhnlicher als die anderen Handschriften, mit denen ich sonst zu tun habe.
Und nervös, dass etwas kaputt gehen könnte?
Oh ja, oh ja.
Du hast vorhin gesagt, eben mit dem Umblättern, das man da macht, dass das Licht nicht immer drauf scheint. Das hat zum Beispiel auch keine Heizung im Saal. Es ist also im Winter ziemlich kalt. Was mich noch Wunder nimmt, eben, meine, die Dokumente sind Jahrhunderte alt. Jetzt da nie irgendwie Motten, Mäuse, so Schäden.
Ja, man sieht bei einigen Handschriften schon Bissspuren von Holzwürmern, von Mäusen, von Insekten, aber ich glaube, das ist alles schon ziemlich alt. Also ich wüsste nicht, dass es in letzter Zeit irgendeinen Schädlingsbefall gegeben haben hätte.
Jetzt aber, wenn es das Buch irgendwie 1000 Jahre, also jetzt tun ja wahnsinnig sorgfältig, eben kein Licht und das Klima und so, die sind ja vorne nicht, also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel um 1800, dann ist vielleicht das heute 1200 Jahre altes Buch oder 1000 Jahre altes Buch nur 600, 800 Jahre alt gewesen. Aber wahrscheinlich ist man nicht so sorgfältig umgegangen. Also dermaßen heikel wie heute, oder? Also
nein, das ist man nicht. Und natürlich kann man sagen, die Bücher haben schon ziemlich viel überstanden und sie werden sicherlich auch noch ziemlich viel überstehen. Andererseits, bei manchen kann man doch auch sehen, dass Farben und Tinten ausgeblichen sind. Beispielsweise bei einem der ältesten Bücher mit Neumann-Notation, dem sogenannten Kantatorium. Das hat eine sehr schöne Seite, wo der Anfang der Gesänge zum ersten Advent ist, mit einer wunderbaren Initiale. Und diese Initiale ist über die Jahrhunderte sicherlich am häufigsten aufgeschlagen gewesen. Und man sieht doch deutlich, dass diese Seite stärker ausgeblichen ist als andere, was einem zeigt, dass man doch aufpassen muss.
Und eben, es gibt jetzt ein Projekt heute, dass man die Handschriften möglichst gerne immer mal in die Hand nehmen. Man soll jetzt ja, digitalisieren. Da sind die Rätsel dran, all der ganze Handschriftenbestand zu digitalisieren. Wie weit ist man da? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir sind mittlerweile bei 436 von gut 2100 Handschriften angelangt. Gerade im Dezember werden nochmal etwa 25 auf dem Internet aufgeschaltet, dann sind wir also bei gut 450 und damit sind vor allem erstmal die ältesten Handschriften abgedeckt. Also im Prinzip alles, was vor 1000 geschrieben worden ist. Man macht weiter und ja, solange es Geld gibt, wird digitalisiert. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, wir haben einen Fotografen, der macht nichts anderes als Handschriften fotografieren und zwar Seite für Seite. Das ist eine zeitaufwendige Arbeit, ja.
Jetzt ist es so, dann hätte da eigentlich noch jeder, also könnte da auf das Internet und kann zugreifen und kann die Bücher eigentlich anschauen.
Ja, und es ist wahnsinnig praktisch. Die Handschriftenabbildungen sind gleichzeitig mit Katalogbeschreibungen, also Handschriftenkatalogbeschreibungen, verknüpft. Das heißt, man kann lesen, was sich in der Handschrift befindet und kann dann gleich die entsprechenden Seiten anklicken. Oder man kann eine Handschrift von vorne bis hinten durchblättern.
Aber wenn jetzt jemand möchte, das Original sehen, was muss er bringen, dass er das darf?
Er muss ein begründetes Forschungsanliegen haben. Er muss unter Umständen auch begründen können, warum er dieses Forschungsanliegen nicht mit unseren digitalisierten Handschriften oder auch nicht mit Mikrofilm erfüllen kann. Und er muss ein Empfehlungsschreiben mitbringen.
Was könnte so ein Grund sein, dass da digitale nicht geht?
Es kann beispielsweise sein, dass jemand sich vor allem für die Zusammensetzung des Buchs interessiert, also seinen physischen Aufbau, was man durch die Fotos der Einzelseiten nicht erkennen kann. Er möchte vielleicht erforschen, aus welchen Lagen von Pergamentblättern das Ganze zusammengesetzt ist, was unter Umständen Aufschluss geben kann darüber, ob eine Handschrift aus mehreren älteren Handschriften besteht, später zusammengebunden wurde. Oder es gibt eine ganz spezielle Forschung über Griffelglossen. Wir haben einen Forscher aus Zürich, Andreas Niefergeld, der regelmäßig zu uns kommt und der erforscht Randbemerkungen in Handschriften, die nicht mit Tinte oder Bleistift geschrieben sind, sondern mit dem Griffel ins Pergament eingedrückt. Und das kann man nur sehen, wenn man von der Seite mit einer Taschenlampe über die Blätter der Handschrift leuchtet.
Also wenn ein Detektiv, sind da keine Botschaften gewesen, dass man die nicht...
Ja, teilweise vielleicht, aber teilweise ist es auch nicht unbedingt erklärbar, warum das Ganze jetzt auf diese Weise geschrieben wurde.
Okay. Und die kommen und die anschauen, hat es da jemand irgendwie von euch, wo hinten dran steht und schaut, dass da irgendwie nichts Verbotes passiert?
Oder? Nicht direkt dahinter, aber im Nebenraum ist unsere Ausleihe und es gibt eine Glastür zum Lesesaal, das heißt, das Ganze wird permanent überwacht.
Also die Person, die ist schon beobachtet?
Die Person ist beobachtet, ja. Und zwar nicht nur durch die Glastür, sondern auch mit einer Kamera.
Klar. Was mich noch fasziniert, das sind Dokumente, die sind tausendjährig, sie sind immer noch eben lesbar. Wir haben da Zugriff zu Informationen zu unserer Kultur, zu woher wir kommen. Und ja, wenn wir vielleicht eine Zeitung oder so nimmt, ein paar Jahre alt, dann ist eigentlich schon alles fort. Also unsere Zeit ist im Vergleich zu diesen Büchern extrem schlecht dokumentiert und ich stelle mir vor, wenn man irgendwie in 1000 Jahren vielleicht ein iPhone oder so findet und dann nachher druckt man da auf dem Kästchen umeinander und es passiert nichts, dann denken wahrscheinlich die Leute irgendwie, die im 2010 sind irgendwelche animalische Individuen gewesen, die irgendwie nicht haben können schwätzen und nicht können lesen. Hast du das Gefühl, dass die Bücher, die werden wahrscheinlich auch in 1000 Jahren noch sein, oder? Wenn es
ja, davon gehe ich aus und daran arbeiten wir, dass die auch in 1000 Jahren noch so gut erhalten sind wie jetzt. Das Digitalisieren ist sicherlich ein Schritt dazu, weil es die Handschriften schont. Sie müssen nicht mehr so viel gebraucht werden. Ob die Digitalisate in 1000 Jahren noch brauchbar sind, ob man damit noch etwas anfangen kann, das ist eine ganz andere Frage. Da bin ich eher etwas skeptisch. Unsere Handschriften sind aber glücklicherweise auch auf andere Weise noch gesichert, sind nämlich mikroverfilmt. Und das ist jetzt eine Technik, die keine so großen Hindernisse stellt. Man braucht lediglich eine Lampe, um das Ganze zu belichten, zu durchleuchten und vielleicht noch zu vergrößern. Und dann kann man es auch in mehreren hundert Jahren noch lesen.
Eben, es ist wahrscheinlicher, dass die Computersysteme bis in 1000 Jahre kollabiert sind und nicht mehr funktionieren, wie dass die Originalbücher noch sind. Und Mikrofilm ist natürlich etwas Physisches.
Ganz genau.
Und da habt aber ihr nicht einmal zum Teil das Original in St. Gallen, gell? Das ist mehrfach...
Ja, es ist mehrfach kopiert worden und eine Kopie liegt in St. Gallen und eine liegt in Bern von allen unseren Handschriften. Also es ist dafür gesorgt, selbst wenn ganz St. Gallen abbrennen sollte, gibt es immer noch eine Kopie in Bern und umgekehrt. Beides wollen wir nicht hoffen.
Also dreifach, vierfach abgesichert. Genau. Aber ein Brand, das ist jetzt gerade noch, ist da irgendwie, das ist jetzt eine blöde Frage, weil wenn es verloren geht, das sind, ich sage es mir aber auch bei den Führungen, wenn jemand fragt, ja, der Wert und so, dann sage ich so provokativ, ja, ist wertlos. Also damit meine ich, es ist unbezifferbar, es hat einen Wert, wo man nicht kein Geld fassen kann.
Ja, genau.
Gibt es trotzdem irgendwie so eine Versicherung oder so etwas? Es nützt nichts, ist klar, weil das Wissen ist noch
fort. Ja, genau. Aber es gibt, aber es nützt nichts. Oder? Also jede Versicherung der Welt kann eine verbrannte Handschrift nicht wiederherstellen.
Klar, aber trotzdem haben das natürlich gemacht, ja. Oder? Wo da aber irgendwie Sprinkelsystem oder so etwas, Katastrophen, oder?
Wird ja. Ja eben. Also macht's nicht besser.
Was ist, wenn ein Brand ist?
Also im Kulturgüterschutzraum, dort, wo die Handschriften untergebracht sind, wenn es dort brennt, dann tritt sofort ein Gas aus, das die Flammen erstickt und das aber den Handschriften nicht schadet. Also anders als Sprinklersysteme.
Ja, eben. Okay. Zu deiner Arbeit, du stellst Ausstellungen zusammen. Du wie gehst du jetzt so also etwas an? Also ich stelle mir da vor, da hat man ein Thema. Bibel ist jetzt zum Beispiel die nächste Ausstellung. Dann hast du im Kopf Thema Bibel. Dann ist das wahrscheinlich wie eine Nadel im Heuhaufen suchen, welches Buch das ich jetzt da nehme. Also
ja, oder es ist wie einen riesigen Heuhaufen haben und sich daraus für 10 Heuhalme entscheiden dürfen. Gerade beim Thema Bibel ist natürlich, dass beinahe jede Handschrift im Kloster St. Gallen irgendwie einen Bezug zur Bibel hatte, näheren oder weiteren, oder sagen wir mal jede zweite. Man muss da dann versuchen, das Thema zu untergliedern in Unterthemen und jeweils zu den Unterthemen dann die wichtigsten Handschriften heraussuchen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade weil es so viel gibt.
Das ist aber nicht deine einzige Arbeit, die Ausstellungen. Du tust auch beraten, dann brauchst du auch Bücher, gell? Also beraten.
Ja, ja, genau. Ich muss auch Anfragen beantworten, die an mich gerichtet werden, meistens per Mail. Alles Mögliche. Es sind teilweise sehr spezialisierte Anfragen, die einzelne Texte in unseren Handschriften betreffen, gerade in Handschriften, die vielleicht noch nicht digitalisiert sind, wo jemand wissen möchte, ob der und der Text wirklich auf Seite 8 beginnt und auf Seite 15 aufhört und mit welchen Worten er anfängt. Es gibt aber teilweise auch sehr breit gehaltene Fragen, bei denen ich manchmal fast die Hände über dem Kopf zusammenschlage, weil ich gar nicht weiß, wie ich sie beantworten soll. Das Schönste war eine Frau aus Texas, die mir schrieb, sie interessiere sich für die Geschichte der Schweiz und jegliche nur erdenkliche Information über die Schweiz vor und nach der Reformation sei ihr höchst willkommen. Ich habe kurz überlegt, ob sie wohl dachte, dass ich einen 3-seitigen Essay schreibe über die Geschichte der Schweiz und ihr das schicke. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das nicht zu tun. Und habe ihr ein Buch rausgesucht, das man hoffentlich auch in Texas in einer Bibliothek findet und habe ihr den Buchtitel geschrieben. Leider habe ich nie wieder etwas von ihr gehört. Ich weiß nicht, ob sie damit was anfangen konnte. Wahrscheinlich hat sie gedacht, na toll, jetzt muss ich dieses Buch lesen und es hat 500 Seiten.
Ist da manchmal ein bisschen auch ein bisschen Frust, dass du einfach ein bisschen der Vorkäuer bist und eigentlich viele vielleicht das selber könnte machen?
Ja, manchmal denke ich schon, die Leute könnten auch mal selber ein Buch aufschlagen und sich die Informationen zusammensuchen, statt das Ganze vorverdaut von mir zu bekommen. Aber es gibt dann auch wieder Anfragen, die machen einfach großen Spaß und es gibt welche, bei denen lerne ich ganz neue Aspekte unseres Bestandes kennen und von daher kann ich nicht sagen, Anfragen sind grundsätzlich Mist.
Nervig.
Manchmal sind sie nervig, manchmal sind sie einfach auch zeitraubend, aber manchmal sind sie auch sehr... Ja, bringen sie einen sehr weiter.
Und einmal haben wir so gerne müssen, Bücher ausleihen gehen. Da war bei der Ausstellung Seelenwärmer, wo alle Bücher ja. Vorher draußen waren.
Genau, das war ja die Ausstellung 2005 oder Kunstinstallation Seelenwärmer, bei der gesamte Barocksaal in eine Art Urwald verwandelt war. Und man konnte an kein einziges Buch im Barocksaal mehr drankommen. Und in der Zeit hatte die Stiftsbibliothek eine horrende Rechnung für Fernleihen. Denn all die Bücher, die sonst aus dem Barocksaal geholt wurden, mussten in Basel oder in Zürich oder in Bern bestellt werden. Und man hat in der Zeit eigentlich zum ersten Mal gesehen, wie viel doch die Bücher im Barocksaal gebraucht werden. Besonders natürlich von den Leuten, die in der Stiftsbibliothek angestellt sind und dort arbeiten.
Das sind vielleicht auch die Momente, wo man wirklich merkt, es ist eine Bibliothek, es ist nicht ein Museum in erster
Nein,
Linie.
Nein, beides ist ein Museum und eine Bibliothek. Es ist eine Bibliothek, die lebt, die noch wächst. Wir schaffen jedes Jahr etwa 1000 Bücher neu an. Also die Bibliothek wächst kontinuierlich. Sie kann benutzt werden, sie soll benutzt werden. Man kann Bücher ausleihen alles, was jünger ist als 100 Jahre, kann man mit nach Hause nehmen und was älter ist als 100 Jahre, kann man im Lesesaal benutzen.
Noch einfach Kriterien, also wer wird da ausgesucht? Es gibt ja auch die Vatiana, es gibt ja verschiedene Bibliotheken. Also welche landen bei euch?
Klar, wir haben so eine kleine Nische. Wir sind eine sehr spezialisierte Bibliothek. Im Prinzip alles, was im engeren und weiteren Sinne mit dem Kloster St. Gallen und seinen Beständen zu tun hat. Also Literatur über Handschriften von uns, Literatur über mittelalterliche Handschriften, allgemein über Schrift, über Theologie, über Kirchengeschichte, über mittelalterliche Geschichte, Geschichte von St. Gallen etc.
Ich möchte zum Schluss noch ein Thema anschneiden, das vielleicht ein bisschen politisch ist. Also die Stadtpolitik nehme ich bei uns in St. Gallen manchmal so wahr, dass Kultur dem vor allem etwas wert ist, wenn sie am Standortmarketing oder am Tourismus dient. Und dann hat man halt sehr viel Eventkultur und dann vermisse ich dann manchmal auch ein bisschen das Bewusstsein für eben die ein bisschen unspektakulären kulturellen Freiräume, die einfach für uns da sind. Jetzt die Stiftsbibliothek, die ist eben auch eigentlich etwas sehr Ruhiges, etwas sehr Feines, aber muss doch immer wieder eben anheben auch für Tourismus, für Standardmarketing, für die Schlagwörter, für die Leuchttürme. Kultur als Eventvermarktung, sage ich jetzt mal. Spürst du das in deinem Alltag?
Ja, man spürt es schon. Man spürt auch, dass die Kultur, wie soll ich sagen, kurzatmiger wird. Dass man also immer mehr in derselben Zeit liefern muss an Veranstaltungen, dass es eigentlich nicht mehr ausreicht, einfach nur die Ausstellung zu machen. Man muss sie begleiten und man muss eigentlich immer noch mehr liefern und man muss nach Möglichkeit jedes Jahr die Zahl der Besucher steigern, was ich durchaus problematisch finde. Denn an sich, wenn ich jemandem sagen sollte, wann er oder sie in den Barocksaal kommen sollen, würde ich sagen, im Dezember, im Januar, an einem relativ frühen Morgen, wenn ganz wenig Leute da sind. Aber wenn wenig Leute da sind, ist der Saal besonders schön, aber das sind dann natürlich keine hohen Verkaufszahlen und auf die kommt es leider auch an. Und was du sagst mit dem Leuchtturm, das stimmt natürlich und ich glaube, so etwas ist auch wichtig, etwas, was für eine Stadt ausstrahlt, über die Stadtgrenzen und auch über die Landesgrenzen hinaus, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass das, was es sonst noch an Kultur in der Stadt gibt, untergeht, nicht wahrgenommen wird, nicht gefördert wird. Es müsste einfach beides geben.
Natürlich, es ist klar, es ist einerseits etwas, was ausstrahlt, aber die Bibliothek ist ja eigentlich auch wertvoll, ohne dass sie strahlt, um Leute anlocken.
Ja, sie wäre auch ohne das wertvoll.
Gibt es auch Sachen, so Spektakel, alles Sachen, wo die sogar nerven, wenn ihr nicht macht?
So spektakuläre Anlässe gibt es dann bei uns auch nicht. Also das Spektakulärste ist vielleicht die Museumsnacht, aber das ist auch irgendwie ein spaßiger, ein schöner Anlass, bei dem Leute kommen, gut gelaunt in die Bibliothek gehen, sich dem Ganzen auch mal auf eine andere Art und Weise nähern.
Gut, ist ja auch positiv, wenn man Leute kann begeistern, die eben nicht Fachleute sind, die eigentlich sonst keinen Bezug hätten zu dieser Welt. Das ist vielleicht auch noch schwierig. Nicht simpel sein, aber nicht schwierig sein.
Ja, das ist immer schwierig. Das ist beim Schreiben der Katalogtexte schwierig. Das ist auch bei Führungen manchmal schwierig. Vereinfachen darf halt nicht heißen, dass man Unwahrheiten verbreitet. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, so zu vereinfachen, dass es noch korrekt bleibt. Aber das ist die Gratwanderung, der ich mich fast täglich stellen muss.
Gibt es einen Wunsch, den du vielleicht an die Bibliothek hast oder auch für dich in dieser Bibliothek?
Ach, es wäre wunderbar, noch viel mehr Zeit zu haben, um in den Büchern zu lesen.
Danke vielmals fürs Kommen. Wieder einmal spannende Stunde für uns in der Stiftsbibliothek. Vielleicht hat man jetzt gerade wieder einmal Lust bekommen, um eben wieder einmal zu gehen. Und vielleicht hat man auch Neugier bekommen für auf den nächsten Monat. Da kommt nämlich ein spezieller Gast am 21. Dezember. Da kommt ein Unternehmer aus dem Thurgau, der ziemlich auf die Demokratie von der Schweiz pfifft. Er heisst Daniel Model, ist ein Unternehmer, hat einen Staat gegründet, der heisst Avalon, hat ein Schloss bauen lassen für glaube 20 Millionen Franken, eigene Münze prägen lassen und hat sich selber zum Staatsoberhaupt ernannt. Und ist vielleicht ein bisschen eine spezielle Geschichte. Mich hat sie auch Wunder genommen, darum habe ich ihn eingeladen. Er kommt am 21. Dezember und alle Talks kann man eben nachlesen im Internet auf www.kaffeeas.sg. Merci fürs Kommen, fürs Interesse.